Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Zu meiner Linken sitzt der gute Stefan.
Hallo.
Und mir gegenüber der gute Yves. Hallo Yves.
Hi. Zweites Mal in Folge. Letztes Mal haben wir ganz viel über Werwölfe geredet. Da haben wir dich, ich hoffe, würde ich vertreten.
Ich habe leider noch nicht reingehört, aber...
Ich habe 10-mal gesagt, dass ich das nicht so strukturiert mache wie du und dass mir das vollkommen bewusst ist.
Aber du hast ihn doch nicht moderiert, oder doch?
Doch.
Ach echt? Aber Pascal war doch auch mit dabei, oder nicht?
Ja, aber er meinte, mach du das mal, das ist American Werewolf in London, da kennst du dich besser aus.
Okay, das ist weird so. Also aber unmöglich, dass ein Movie-Pilot einfach mal den Filmstarts-Podcast übernommen hat.
Deswegen, ich habe die ganze Zeit gesagt... Ja, das passiert, wenn ihr mich einladet.
Ja, okay. Siehst du, und du merkst auch, du musst ein bisschen dichter ans Mikrofon ran, damit man dich auch besser hören kann, weil sonst bist du so leise. Das ist ungewöhnlich.
Das ist krass ungewöhnlich,
ja,
oder?
Ich glaub, so. Ja, jetzt höre ich dich gleich, jetzt hört man ihn gleich besser. Okay, nach Werwölfen reden wir heute über Geister, nämlich über Ghostbusters Frozen Empire, die Fortsetzung zu Ghostbusters Legacy oder Ghostbusters Afterlife, weil man kann den deutschen und den englischen Titel ja so wunderbar voneinander trennen. Und ja, ich versuche mal jetzt zusammenzukriegen, was die Story eigentlich so ist. Also wir haben ja auf der einen Seite Gary, Kelly, Phoebe und Trevor, die wir im ersten Teil quasi als so die neuen Ghostbusters kennengelernt haben, die jetzt in New York angekommen sind, weil Winston hat ja am Ende von Ghostbusters Legacy diese alte Feuerwehrwache wieder aufgekauft und dort betreiben sie jetzt quasi wieder die neue Geisterjagd. Und irgendwann stellt sich aber heraus, dass Phoebe ist ja noch minderjährig, die darf gar nicht Geisterjägerin sein, was sie irgendwie traurig macht. Und deswegen ziehen alle anderen so los und sie lernt dann ein Geistermädchen kennen und mehr verraten wir dazu nicht. Dann gibt es noch Winston, der eine neue Geister-Uni aufgemacht hat, wo Geister erforscht werden. Da taucht dann auch noch Lucky auf, die aus dem Legacy-Film ebenfalls jetzt hier noch mit rüberkommen darf. Da lernen wir auch einen weiteren neuen Geisterforscher namens Lars kennen, der hier ebenfalls sehr intensiv an diesen Sachen forscht. Und dann gibt es natürlich noch Podcast, der jetzt gemeinsam mit Ray eine merkwürdige YouTube-Show hat, wo Leute halt wie bei Bares für Rares hinkommen können, um irgendwelche verfluchten Gegenstände zu zeigen. Und das wird dann ausgetestet. Und ja, Venkman und Janine tauchen auch irgendwie noch auf, weil irgendwann gibt es ja dann auch die große Gefahr von Garaka, der die neue Eiszeit irgendwie einleitet. Und habe ich irgendwie, Kumail Nanjiani ist auch noch irgendwie mit dabei.
Der Uwe, der ist der Uwe auch dabei.
Und ja, daran merkt man vielleicht schon so ein bisschen, es ist sehr, sehr viel los in Ghostbusters Frozen Empire. Aber bevor wir über Frozen Empire sprechen, vielleicht erstmal allgemein, wie steht ihr zu den Ghostbusters? Wir haben ja die beiden 80er-Jahre-Filme, dann haben wir den 2016er-Film und dann den von 2021 und jetzt halt den ganz, ganz frischen.
Ja, ich fange mal an. Ich liebe ja die Ghostbusters. Also tatsächlich, das ist ein, ich habe wenige Franchises, an denen ich auch irgendwie hänge. Und an sich halte ich überhaupt nicht viel von alle paar Jahre immer einen neuen Teil von irgendwas rausdrücken zu müssen. Aber das ist wirklich das eine Franchise, wo ich sage, das zusammen mit Star Trek vielleicht, das hängt mir noch wirklich am Herzen. Ich liebe die Zeichentrickserie, die Real Ghostbusters.
Die ist echt toll,
die ist gut, die ist leider nicht so gut gealtert, wie man das denkt, aber viele Folgen sind immer noch gut. Man sieht halt heutzutage, wenn man sich das nochmal anguckt, wie billig das teilweise produziert worden ist, und das ist dann, gerade wenn man dieses ikonische Intro noch im Kopf hat, dann immer schon ein ganz, ganz harter Bruch irgendwo. Aber im Deutschen vor allen Dingen toll synchronisiert von Oliver Rohrbeck beispielsweise als Ray, das ist der Justus Jonas von den 3 Fragezeichen, oder Stefan Krause als Peter. Und darüber kam dann auch meine Liebe zu den Filmen. Ich fand es immer ein bisschen ärgerlich, dass die nicht so aussahen in den Filmen, wie sie halt in der Zeichentrickserie aussahen. Also bei mir ist das so rum passiert. Und ich mag auch die neuen Filme eigentlich. Also ich hab nichts gegen Legacy gehabt. Fand ich sehr, sehr charmant irgendwo. Ist halt eine neue Art der Ghostbusters, die jetzt erzählt wird. Es geht halt viel mehr um die Familie, familiäre Wärme. Eigentlich im Endeffekt wird nur das konsequent fortgeführt, was halt mit der Serie, mit der Zeichentrickserie schon angefangen hat. Und zwar, dass es eigentlich ein jüngeres Zielpublikum irgendwo gibt. Die Original-Ghostbusters sind ja immer so ein bisschen für ein älteres Publikum eigentlich gewesen, hatten im Kern aber trotzdem immer schon sehr viele Interessenten im Jugendalter, sage ich mal. Und ich gehöre auch zu den Leuten, die selbst dem 2016er Ghostbusters ein bisschen was abgewinnen können. Also ich finde den nicht so schlimm, wie er gemacht wird. Mhm. Ich finde, es ist kein doller Film, aber das ist halt eine ganz, ganz andere Lesart von Ghostbusters im Endeffekt. Ja, und der ganze Hass, den es da im Vorfeld gab, das hat mich damals schon ein bisschen bestürzt.
Mhm. Ich bin Ghostbusters Superfan, muss ich sagen. Ich liebe den ersten Teil. Ich habe ihn so häufig gesehen. Also es gab eine Zeit, wo ich den mindestens zweimal die Woche gesehen habe. Ich kann mitsprechen. auch die Trickserie, mit der bin ich groß geworden. Und ich bin auch ganz krass mit den Spielzeugen groß geworden. Und hatte früher an meinem Fahrrad eine Slimer-Hupe, würde ich mal sagen. Ja, Slimer-Hupe. Und auf der anderen Seite, wenn ich darauf keinen Bock hatte, eine Ecto-One-Sirene. Also total verrückt. Ghostbusters 2, früher als mein Bruder noch Kampfsport gemacht hat und ich zu klein war, um auch Kampfsport zu machen, gab es für die Familie und für die kleinen Geschwister, gab es in dieser Schule ein Mini-Kino, wo sie immer eine VHS reingeworfen haben. Und da lief wirklich jedes Mal entweder Cup und Kappa oder Ghostbusters 2. Mhm. Und ich meine Ghostbusters 2 in dieser Zeit wirklich mindestens zweimal die Woche gesehen zu haben. das heißt, auch das kenne ich sehr gut. The Real Ghostbusters. Spannend. Ich kenne sogar die Ghostbusters-Serie, die nichts mit Venkman und kurz, sondern Let's Go Ghostbusters mit dem Affen.
Ja, aber die hat ja tatsächlich nichts mit dem Franchise zu tun.
Null.
Aber yes. Extreme Ghostbusters.
Extreme Ghostbusters liebe ich auch. Das ist das Batman Beyond für die Ghostbusters.
Das war gar nicht so scheiße.
Ich fand super. Ja. Ich fand es ziemlich geil sogar. Ich mochte diesen schnörkeligen Look, den sie dann für die Man in Black Trickserie auch hatten.
Genau, das war der edgy Anfang 2000.
Genau, das war so, wie ist Metal. Ja. Und, großer Fan. 2016 kam Ghostbusters Reboot raus. Ja. Sollte ja ein Reboot werden. Ja, dann haben die Fans gesagt, nö, geht kacken. Und ich hatte damals im Trailer gesagt, oh, so schlecht kann doch der Film gar nicht sein. Habe ich den im Kino gesehen, ist so, doch, so schlecht kann der sein. Und ich habe den jetzt für einen Rewatch nochmal gesehen. Und das ist wirklich einer der wenigen Male, wenn ich die nochmal gucke, weil ich fand den unfassbar scheiße, muss ich sagen. Aber ich habe den jetzt nochmal gesehen und dachte, so schlecht ist der doch sicherlich nicht. Ich finde den noch beschissener. Also das ist ja, Pointe, ja. Also das ist ja richtig furchtbar. Ich habe da echt gelitten. Und Ghostbusters Afterlife oder Legacy war ich mit Sebastian in der PV. Ich weiß, da vorne stehen ja immer die Leute, die danach die Stimmen sammeln. Und da hat eine mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, der Film ist gemacht wie für Leute wie dich. Und ich, okay, no pressure. Ich reingegangen und ich habe das erste Mal in einem Ghostbusters-Film geweint. Was ganz krass war, der hat mich so berührt, der war wundervoll, fand ich. Ich fand ihn unfassbar schön, weil du sagst es richtig, es ist eher eine Familiengeschichte, was halt auf Metaebene auch schön war, wegen der Jason Reitman, Ivan Reitman Dynamik. Und ich weiß noch, als wir rausgegangen sind, Sebastian, habe ich zu dir gesagt, ja, was mich stört, und das stört mich schon seit Ghostbusters 2016, ist dieses Ghost-Core-Logo am Anfang. Und es war jetzt hier auch wieder da. Und es gibt eine Post-Credit-Scene bei Ghostbusters. Uiuiui. Weil war für mich ein wunderschöner Epilog für die gesamte Reihe. Und es wird so perfekt abgeschlossen mit For Harold. Und da kommen natürlich noch Szenen. Und ja, ich war bei einer der wenigen, die so heiß waren, trotzdem auf Frozen Empire, weil ich finde, der hätte nichts falsch machen können nach Afterlife, und hab sogar ein Video gemacht auf MP zum Trailer. Ja, und jetzt habe ich ihn gesehen.
Ja, jetzt haben wir ihn gesehen. Und
wie stehst du zu Ghostbusters?
Wirklich, was ist deine Geschichte?
Ich hab tatsächlich mit Ghostbusters 2 angefangen. Damals, ich glaube, die habt ihr aber auch nur im Fernsehen gesehen und fand es dann auch fantastisch. Hab dann die vor allem die Trickfilmserie viel geguckt.
Die war auch toll.
Bis ich dann halt irgendwann, glaube ich, durch meinen älteren Bruder halt auch zum ersten Ghostbusters gekommen bin, den dann auch irgendwie fantastisch fand, so wie das halt bei älteren Brüdern ist, die einen dann immer irgendwie zu den guten Sachen bringen, die man, wo, weil, ich weiß immer noch so, ah, so Ghostbusters, meine Oma immer irgendwie so, ah, ja, das mit Geistern, hey, das ist bestimmt zu gruselig für dich und keine Ahnung was, so, das, aber bin auch großer Fan gewesen, den 2016er, ich weiß, ich war sogar in Singapur für so ein großes Sony-Event, wo die den Ghostbusters, Inferno, diese Dan Brown-Verfilmung mit Tom Hanks und dieses Magnificent Seven Remake mit Chris Pratt und wer dann noch alles
Denzel Washington, und so. Den fand ich überraschend gut.
Ich hab von all diesen drei Filmen, für die ich da war, vor Ort nicht einen einzigen gesehen, habe aber trotzdem irgendwie so Interviews gehabt und sowas alles. Und hab dann halt, als so die ersten Trailer-Sachen rauskamen zu diesem Ghostbusters Reboot, halt auch mitbekommen, okay, die hauen ganz schön drauf, was du ja auch schon meintest, Stefan, ne, dass du so diese ganze Vorabpresse so das und auch so die Fanstimmen.
Genau,
so,
nicht die Presse, sondern die Fans in erster Linie.
Wo ich echt dachte so, boah, Leute, ihr habt den Film noch nicht mal gesehen, so bleibt doch mal irgendwie ein bisschen ruhig so. Und ich muss gestehen, ich habe Ghostbusters 2016 nicht im Kino geguckt.
Das muss man nicht gestehen, sondern, das ist voll okay.
Sondern wirklich erst dann später, als der, glaube ich, irgendwie hatte ich den dann irgendwie mal auf DVD mir ausgeliehen oder so. Bin aber auch kein Fan von. Also ich finde, der ist wirklich so saudumm geschrieben auch. Also ich habe nicht so wirklich diesen Draht zu diesem Film gehabt. So. Und das liegt jetzt bei Gott nicht daran, dass es jetzt weibliche Ghostbusters sind. Das hat für mich keinen Unterschied gemacht irgendwie so. Aber ich fand die Dialoge furchtbar. Ich fand Chris Hemsworths Figur ganz, ganz schrecklich. Und so richtig hat er bei mir leider nicht gezogen, obwohl ich so ein paar von diesen neuen Geistersachen, die sie da, diese Peitsche und was weiß ich, was sie da alles hatten, das fand ich irgendwie ganz witzig. Aber da war ich irgendwie, dachte ich so, nee, not my Ghostbusters. Und dann kam halt Legacy. Und bei Legacy, weiß ich nicht, habe ich mich mit Eve immer wieder...
Ich war der, der so hype war die ganze Zeit.
In so freundlichem Diskurs haben wir uns darüber gestritten, weil ich so, ich habe die Trailer gesehen, dachte, okay, jetzt haben sie alle ein bisschen zu viel Stranger Things geguckt und jetzt wollen sie das halt irgendwie so auf so eine jugendliche Schiene machen und dann hast du ja sogar Finn Wolfhard aus Stranger Things, der dann hier auch noch eine Rolle spielt und ich war so von den Trailern überhaupt nicht angetan. Das war echt so, ich mir dachte, okay, jetzt nach 2016 versucht man jetzt halt einfach irgendwie nochmal so einen alten großen Namen irgendwie wieder aus dem Boden zu stampfen und war dann im Kino und vollkommen begeistert. Also ich liebe Ghostbusters Legacy, Ghostbusters Afterlife, wie immer man ihn auch nennen möchte, weil der hat wirklich verdammt viel Herz, verdammt viel Charme und so finde ich die Art von Fanservice, wie ich Fanservice gerne habe, nämlich nicht so on the nose und hier, boom, kannst du dich daran noch erinnern und dann muss das noch kommen und dann muss das noch kommen, sondern es war halt sehr, sehr liebevoll und Eve hat es ja schon angedeutet, den Film hat ja Jason Reitman gemacht, der Sohn von Ivan Reitman, der ja die ursprünglichen Ghostbusters erschaffen hat und das war halt dann auch hinter der Kamera so ein Familiending, was dann auch wirklich gut funktioniert hat, weil du einfach gemerkt hast, okay, die Qualitätskontrolle ist halt einfach da, weil der Urschöpfer der Ghostbusters ist irgendwie...
Er war jeden Tag am Set.
Genau, war weiterhin irgendwie mit dabei. Und ja, das bringt uns jetzt zu Frozen Empire, auf den ich mich eigentlich auch wirklich sehr gefreut habe, wo ich aber irgendwann dann schon skeptisch wurde, als es hieß, okay, Jason Reitman macht den jetzt doch nicht mehr. Sein Vater ist ja dann 2022, glaube ich, gestorben. Was ja dann, auch so ein bisschen wahrscheinlich dazu geführt hat, dass er dann das offensichtlich abgegeben hat. Er hat ja nur noch am Drehbuch mitgeschrieben und war als Produzent tätig. Regisseur ist jetzt Gil Cannon, der sowas wie City of Amber oder Monster House gemacht hat oder 2015 Poltergeist.
Ein wundervolles Remake, das wir alle gebraucht haben. Ein unfassbar guter Film. Oh.
Nein. Poltergeist ist schon kacke.
Also, aber Monster House
mag. Monster House ist richtig gut. Der ist richtig gut. Unterschätzt.
Da sind wir voll auf einer Welt. Ja. Monster House finde ich echt süß. Der ist sehr spaßig.
Ja. Ja, genau. Und dann sind wir halt jetzt bei einem Film und wer noch meine Inhaltsangabe in Erinnerung hat, der hat schon so ein bisschen das Gespür. Mein größter Kritikpunkt, der Film ist zu voll.
Ja.
Der Film ist viel zu voll. Wir haben im Finale irgendwie, irgendwas knistert hier. Okay. Ich muss in mein Mikrofon legen. Hallo, Test. wir haben im Finale letztendlich was, 12, 13 Figuren irgendwie?
Ich hatte es ausgerechnet, ich habe es auch in der Kritik geschrieben, es sind halt wirklich 12 oder 13 Leute, ja? Die dann gegen den Oberbösewicht antreten und das ist halt einfach, also diese Szene speziell macht es dann sehr deutlich, wenn die Figuren übereinander fallen schon fast und man gar nicht mehr weiß, wem man eigentlich folgen soll, dass hier einfach zu viele Figuren reingestopft wurden.
Ja, ich finde es halt auch so derbe traurig, weil jetzt versuchen sie ja auch den ganzen alten Charakteren noch viel mehr Platz zu geben, als sie es in Legacy gemacht haben, weil da tauchte ja zwischendurch einmal nur kurz Dan Aykroyd als Ray Stantz auf und dann erst im großen Finale waren ja dann irgendwie alle mit dabei. Hier sind die halt ständig auch irgendwie Teil der Handlung, haben so ihren eigenen Handlungsstrang so nebenher. Yves hat es direkt nach dem Film schön mit Jurassic World 3 verglichen, wo wir irgendwie so das gleiche Problem haben. Wir haben die Neuen, die haben ihren eigenen Film, wir haben die Alten, die haben ihren eigenen Film und zwischendurch passiert auch noch irgendwie was. Und das finde ich bei diesem Film hier ganz besonders schlimm, zumal er, finde ich, eigentlich die perfekte Lösung gehabt hätte, um ein verdammt geiler Film zu werden, wenn man sich nämlich einfach auf die junge Phoebe konzentriert hätte. Weil, und das dachte ich, wäre auch so der Fokus in diesem Film, weil man sagte ja am Anfang, okay, du bist minderjährig, du darfst keine Geisterjägerin sein, deswegen darfst du jetzt nicht mehr mitmachen. Und dann schmollt sie ja so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen so eine Teenager-Story, dann lernt sie ja so ein Geistermädchen kennen und ich dachte, okay, jetzt bekommt sie so die andere Seite des Geisterjagens mal mit, so, weil sie irgendwie Kontakt zu so einem Geist hat und dann könnte man ja von ihr ausgehend so das aufbauen, dass sie zu den Alten geht und mit denen irgendwie redet, zu ihren Eltern geht und sowas, um das halt irgendwie so ein bisschen auch als nette Coming-of-Age-Story aufzubauen. Aber du hast halt ihre Story, Trevor, der irgendwie Slimer durch die Gegend jagt, du hast Carrie Coon und Paul Rudd, die wirklich nur irgendwie anwesend sind und um ab und zu mal irgendwie einen kleinen Spruch zu reißen, aber sonst kaum was zu tun haben.
Paul Rudd hat zumindest noch die Funktion, dass er versucht, sich irgendwie in diese Familie einzubringen und einarbeiten zu müssen, um als Vater anerkannt zu werden, beziehungsweise halt in diese Rolle reinzuwachsen.
Ja, aber auch das hättest du besser hingekriegt, wenn du dich wirklich auf Phoebe, die Kleine, konzentriert hättest, um das dann besser aufzubauen, wo er vielleicht ihr dann auch noch mehr versucht zu zeigen, okay, ich kann irgendwie ein würdiger Vaterersatz für dich werden oder so. Aber das sind für mich alles irgendwie so Punkte gewesen, da ich sehe, wo man was hätte gut draus machen können, aber am Ende des Tages ist es einfach nur so eine Revue-Nummer, wo in jeder Szene irgendwas Neues passiert und das alles irgendwie eine Story sein soll.
Wir könnten sogar im Endeffekt noch ein Stück zurückgehen und sagen, der Film hätte die perfekte Voraussetzung, um einige der Figuren, die vielleicht in Ghostbusters Legacy schon auserzählt waren oder keine weitere Funktion mehr gehabt hat, einfach sinnvoll zu cutten, weil wir halt einen Ortswechsel haben. Das heißt, die Familie ist umgezogen und es gibt eigentlich keinen zwingenden Grund, warum halt Figuren wie Podcast oder Lucky mit von der Kleinstadt nach New York kommen müssen. Die hättest du, wenn man das Ganze halt dann später ausbauen will und dann halt noch 5 Spin-offs und Franchises plant, dann kann man die halt gerne auch zurückholen. Das würde ja passen und sagen, okay, die sind jetzt selber erwachsen geworden und interessieren sich halt für dieses Themenfeld oder möchten selber Ghostbuster werden. dann hätte man die zurückbringen können. So hängen sie halt in diesem Film wie so ein Altballast rum. Das erinnert mich, bei Animationsfilmen hat man das ganz oft, wo in jedem Film immer neue Freunde gemacht werden. Und in Teil 4 oder so, also Toy Story ist ein gutes Beispiel oder auch Kung Fu Panda, dann hängen da plötzlich irgendwie eine Armada von Nebenfiguren rum, die eigentlich keinen Sinn mehr erfüllen, weil ihre Geschichte halt auserzählt ist. Ja. Und das Gefühl hatte ich hier halt auch. Und ich habe nicht verstanden, warum man nicht gesagt hat, man macht einen klaren Cut und konzentriert sich auf die Familie. Man kann sich auch gerne noch auf die Alt-Ghostbuster, die halt wirklich Bock haben, muss man sagen, bis auf Bill Murray.
Ich finde, erstmals hat Bill Murray wieder Bock. Ich habe noch nie gesehen, dass er so viel Press für einen Ghostbusters-Film gemacht hat und sogar die ganze Zeit seine Ghostbusters. Ja, umso mehr tut es mir leid, weil es hat nicht funktioniert. Es hat echt nicht funktioniert. Ich wollte hier gar nicht das Wort fallen, deswegen.
Ich finde zumindest, dass Ray und Winston, die haben schon eine Funktion. Also die haben
Ray
schon Bock.
Ray gebe ich dir.
Genau, und Winston, der steht halt für diesen neuen Geist der Ghostbusters. Das ist eigentlich so ein Clash, der die ganze Zeit stattfindet. Du hast dieses alte Ghostbusters, was Ray verkörpert, und dann hast du diese neue Idee von Ghostbusters als gigantisches Franchise, was vielleicht weltweit sogar irgendwann agieren kann und neue Ausrüstung bekommt und bla bla bla. Und dafür steht halt Winston. Mhm. Und beide lieben Ghostbusters auf ihre Art und Weise. Irgendwie. Aber das ist halt, wenn das die großen Nebenfiguren im Film gewesen wären, dann hätte das gepasst. Dadurch, dass man aber noch so viele andere Figuren hat, die erzählt werden müssen, beißt sich das alles.
Ich muss aber gestehen, selbst Winston fand ich in diesem Film nicht besonders gut, so, weil man ihn halt einfach irgendwie nur so als den Geldgeber zeigt, der dir dann so auch mittendrin diesen Leuten auf einmal erzählt, ach übrigens, und während ihr hier als Ghostbusters gearbeitet habt, habe ich da in einem anderen Schuppen mal noch eine andere Station aufgebaut, wo wir an Geistern forschen. Und ich mir denke, okay, ich dachte, ihr redet miteinander, ihr seid irgendwie ein Team. So, wie kommt es, dass jetzt auf einmal du da noch was Eigenes aufbaust? Und was ich da ja auch sagen muss, das finde ich so das Dümmste überhaupt. Ich meine, das spielt ja in der heutigen Zeit, das ist ja Gegenwart. Das ist ja kein Film, der in den 80er Jahren spielt. Aber Winstons Hightech-Geisterforscher-Labor benutzt halt irgendwelche alten Computer aus den 80er Jahren, so, wo ich mir denke, so, warum? Wozu? Du wirst mir als jemand gezeigt, der Kohle hat, um ordentliches Equipment zu kaufen. Und dann tippt man auf irgendwelchen alten 80er-Jahren-Dingern rum, wo du noch das Gefühl hast, bei jedem Mal auf die Taste drücken kommt, piep, boop, boop, piep, boop, boop, piep, boop. Und dann passiert irgendwas mit Geistern so. Das fand ich auch irgendwie so von der Designentscheidung her total merkwürdig.
Ja, verrückterweise hätte er auch als Antagonist gut funktioniert, wenn man halt sagt, er ist die Person im Hintergrund, die versucht halt, Ghostbusters kommerziell werden zu lassen und sie halt in eine Richtung treibt, die sie eigentlich nicht wollen.
Was aber Sinn ergibt, weil der erste Film war eine Startup-Geschichte und jetzt sind sie publicly traded. Aber, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so vieles, wo ich überall einhaken wollte bei euch allen. Okay, angefangen bei Sebastian. Er hat gesagt, als wir die zurückgelassen haben, ist ja jetzt die Familie rund um Paul Rudd, Carrie Coon und die zwei Kids Ghostbusters geworden. Aber selbst das sehe ich nicht. Da ist eine ganze Geschichte, die verloren gegangen ist. Weil am Ende des Films hatte ich das Gefühl, Lucky, Podcast,
Trevor,
danke. Phoebe. Und Phoebe. Phoebe habe ich mir gemerkt, Trevor kann ich mir irgendwie nicht merken. Und die sind jetzt die neuen Ghostbusters und die alten sind die Mentoren. Und dann hätten wir ja so eine Art Extreme Ghostbusters eigentlich. Ist aber gar nicht der Fall. Das heißt, die Mom und Paul Rudd sind Ghostbusters. Das heißt, der Keymaster und der Gatekeeper sind jetzt die Okay, fein. Dann denke ich mir, dann seid ihr nicht konsequent genug, die anderen, wie du gesagt hast, rauszuschreiben, obwohl ich ja das Gefühl hätte, die waren ja bewusst so geschrieben, diese vier Kids, wie leicht abgeänderte Versionen der vier Originalen.
Ja.
Phoebe ist Egon, Finn Wolfhard, Trevor ist Venkman, weil der ist immer sarkastisch. Lucky ist Winston, weil die ist einfach nur, okay, ich bin dabei. Und Podcast ist Ray, weil der ist kindlich und Ray ist selbst kindlich und Ray hört seinen Podcast.
Ja, technikverrückt, ja.
Genau, und daraus macht man nichts. Einfach gar nichts. Haben die eine Szene zu vier zusammen? Nein. Nee. Nicht eine Szene, was total komisch ist, weil sie sind die neuen. Dann, es gibt nichts mehr, was ich hasse, als wenn du, dieser Film ist für mich das Rage Child, also so das deformierte Rage Child von The Amazing Spider-Man 2 und Jurassic World 3. Also was bedeutet, du nimmst den originalen Cast und nimmst den neuen Cast Und dann denken wir, okay, machen die jetzt was zusammen? Ja, aber auch nein. Also die machen alle irgendwas, sind beschäftigt mit Sachen, die dich nicht wirklich interessieren, aber sind halt da und das soll darüber täuschen, dass wir eigentlich keinen Film haben, sondern nur so ein komisches Produkt. Und obwohl das so voll ist, haben wir nicht nur die Alten und die Neuen, wir haben die neuen Neuen. Und die neuen Neuen, die haben, also es sind ja so die schlechtesten Ghostbusters-Charaktere seit 2016. Also, ich vergesse seinen Namen jedes Mal. Eternals, wie heißt er?
Kumail Nanjiani.
Meine Fresse. Einstweilige Verfügung in keinem Franchise-Film mehr mitspielen. Ich wollte ja, also, ich wollte ja kotzen, ne? Und
ich mochte die. Also da war.
Ja, also in Eternals mochte ich ihn hier, selbst hier ging er selbst mir auf.
Also ich fand den ja in Eternals schon wirklich an der Grenze zu mir. Ich krieg nur eine Hämorrhoide, wenn der noch was sagt. Und hier, also ich bin echt ausgetickt. Es war fürchterlich. Und das Problem ist, das ist auch der erste Ghostbusters und das macht ihn sogar in Teilen schlimmer als 2016. Ich finde, das ist der Ghostbusters-Film mit der krassesten Identitätskrise. Weil die ersten beiden Ghostbusters-Filme sind inszeniert und von der Struktur wie Thriller mit Supernatural-Elementen, aber die Art und Weise, wie die Figuren drauf reagieren, ist halt lustig. Also es ist halt sehr viel Lore, aber der Plot ist eigentlich nie so das, was extrem wichtig ist, sondern die Charaktere und die Dynamik, okay? Das haben sie ja probiert einfach nachzumachen mit 2016, aber das war halt so ein epischer Fail, dass es ja lustig ist. Das muss man sich angucken, wie scheiße es ist, um es zu glauben. Und in Afterlife, finde ich, haben sie halt diesen charmanten, schon fast Indie-Touch, und es war ein kleinerer Film, was der nochmal auch ganz gut getan hat, mal raus aus dem Big Apple und Familienstory. Das heißt, von Startup-Story zu Familienstory finde ich es eigentlich ganz clever. Und dieser Film ist nichts von all dem. Also er hat weder den Charme, weil all die Figuren, die du magst, interagieren nie wirklich miteinander so richtig gut, dass du da eine Chemie aufbauen kannst. Es ist überraschend viel Plot, der nirgendwo hinläuft, aber dafür so viel, dass selbst Charaktere wie Paul Rudd und gerade Dan Aykroyd einfach nur da sind, um Exposition zu kotzen. Das war nie Rays Aufgabe. Das ist richtig schlimm. Und hinzu kommt, dass dieses ganze Frozen Empire 10 Minuten ist und davor passiert Zeugs. Und ich denke mir, okay, ist jetzt Phoebe und das Mädchen, ist das der, nein, das ist nicht der Hauptplot, okay, ist es, nein, Paul Rudd ist es auch nicht, und ich weiß die ganze Zeit, aber was ist es denn? Und wenn es dann wenigstens witzig wäre, ist es auch nicht. Aber was ich dem Film gebe, weshalb ich ihn auch mehr mag als 2016, du hast davor The Real Ghostbusters erwähnt, die ersten 15 Minuten. Also das heißt, fast jeder Ghostbusters-Film hat ja eine gewisse Struktur. Und zwar, wir fangen mit so einem Mini-Prolog an, wo irgendwas Geistermäßiges passiert. Und dann haben wir die Musik und das Logo und dann geht der Film los. Und ich mochte sowohl den Mini-Prolog, den fand ich überraschend cool.
Den fand ich auch richtig
gut. Den fand ich cool und creepy und dachte mir, yeah, das ist genau das, was ich sehen will. Und auch, wenn wir die Crew wieder treffen, fand ich das sogar, und es ist auch das Einzige, woran ich mich wirklich aktiv erinnern kann, da mochte ich sogar krass die Kamera. Wenn wir so aus dem Auto rausgehen und einen Geist verfolgen, das hat so ein bisschen was mit wir schwingen mit Spider-Man durch New York, New York ist lebendig. Und danach zieht der Film nicht nur die Handbremse, danach haut er einfach alle Schlafpillen rein, die du hast. Und ich habe mich gefragt, was passiert da?
Zwei Dinge. Einerseits gebe ich dir komplett den Punkt, dass es halt eine Spiegelung bei den Kindern gibt zu den Originalfiguren. Und ich glaube, das ist natürlich auch so geplant gewesen eigentlich, dass die neuen Ghostbusters sind. Es gibt halt nur ein Problem. Die sind halt zu jung.
Yeah.
Das wird ja in diesem Film sogar benannt, dass es halt eigentlich kompletter Schwachsinn ist, dass du halt irgendwelche 14-, 15-Jährigen mit Laserkanonen ausstattest, die dann halt in der Stadt rumballern.
Protonenpacks.
Ja, natürlich, Protonenstrahler. Das konnte man halt nicht vernünftig als ganzen Film umsetzen. Also man hätte theoretisch noch 3-4 Jahre warten müssen, dann hätte das auch irgendwo funktioniert, aber in der schnelllebigen Hollywood-Zeit kannst du das halt nicht machen, also musstest du halt irgendwas dazwischen schieben. Und beim anderen, dass der Film halt so überladen ist, da muss ich die ganze Zeit daran denken, dass ich das Gefühl hatte, mehrere The Real Ghostbusters Folgen zu sehen, die man halt zusammengesteckt hat irgendwo. Und der ein The Real Ghostbusters Opa Ray geht mit seinen Kindern in die Bibliothek, dann The Real Ghostbusters und der Feuerbändiger, The Real Ghostbusters und der verliebte Geist.
Das Geistermädchen.
Ja, genau. Ja,
eine also, Sache ja. ist ja 1:1 aus The Real Ghostbusters und das wurde ja schon angedeutet in der Post-Credit-Scene von Afterlife, deswegen ist es jetzt auch kein richtiger Spoiler, und zwar diese Containment Unit, ist die eventuell irgendwann zu voll, kann da eventuell was, das war 1:1 der Plot einer Real Ghostbusters Folge und das fand ich auch ganz cool, aber es sind für mich nur, guck mal, Sebastian hat es davor, finde ich, richtig in Worte gefasst, Afterlife hat Fanservice und es ist ausnahmsweise Fanservice, der funktioniert, weil er so fucking liebevoll ist. Es hat so ein Herz. Also ich spüre ja wirklich die Liebe für die Ghostbusters in jeder Szene. Mhm. Es gibt immer eine Szene, die ich ein bisschen doof finde. Und zwar in Ghostbusters 1 hat ja Janine eigentlich einen kleinen Crush auf Egon. Mhm. Wenn sie sich ihm so vorstellt und sagt, ich spiele Wrecking Ball, so wie bei einer Dating-Show so formal. Und was hast du? Und dann sagt er, ich sammle Pilze, Sporen und alles Mögliche. Und das war halt so eine geile Line von ihm, weil es so random war. Aber natürlich haben wir Close-Ups tatsächlich von den Sporen und Pilzen in seinem alten Keller mit seiner Collection. Das war ein bisschen viel, aber ansonsten war halt mega herzlich. Und du kannst Frozen Empire und Afterlife wirklich aneinander halten und erkennen, wie funktioniert Fanservice und wie funktioniert der nicht, meiner Meinung nach. Und zwar, das eine ist so, das habe ich auch im anderen Podcast gesagt, das habe ich Marco gesagt, wenn ich mit Marco mal essen gegangen bin und wir dann einen coolen Abend als Freunde hatten und ich ihm dann irgendwann sage, weißt du noch, der eine Abend, wo wir zusammen waren und essen waren, war das nicht lustig und ich dann noch irgendwie einen Parkplatz gesucht habe und er, ja, das ist herzlicher Fanservice unter Freunden, das verstehen wir. Und das andere ist, als wenn ich sage, oh Gott, ich will Marco etwas Nettes sagen, ich hau mal kurz was in ChatGPT, damit ein Algorithmus erkennt, was eventuell Yves und Marco zusammenbinden könnte und trage ihm das vor. Und so wirkt Frozen Empire in jeder Sequenz. Ich war schockiert, wie billig das ist. Es ist so, wir unterbrechen den Film für eine Fanservice-Nummer.
Und ja, und vor allem das Ding ist, finde, wenn man sich irgendwie die 3 Trailer anschaut, die irgendwie im Vorfeld veröffentlicht wurden, sind all diese Fan-Momente ja auch schon in Trailern verraten worden. Also, dass ein Slimer auftaucht, ist längst schon kein Geheimnis mehr. Und auch das fand ich einfach langweilig, weil der taucht in diesem Film irgendwie nur auf, damit Trevor zwischendurch auch mal was zu tun bekommt. Dann haben wir diesen alten Bibliotheksgeist aus dem allerersten Film von 1984, der hier auftaucht, wo ich auch dachte so, ja, habe ich doch, aber das habe ich doch schon gesehen so und das war damals schon cooler, als sie es jetzt irgendwie macht.
Es rettet die Sache vor der Bibliothek, die sie machen schon viel cooler und das haben sie auch im Trailer gepackt und zwar, dass der Löwe lebendig wird. Das ist eine coole Idee, das heißt, wir bringen etwas Bekanntes zurück, machen aber etwas Neues, weil damals war in der Bibliothek der Geist und jetzt ist es die Statue. Das finde ich schon wieder cool eigentlich. Aber
ich bleib aber dabei, ich finde, man hätte auch viel mehr noch auf diese Geisterwelt eingehen können. Gerade dadurch, dass ja der große, dieser große Post-Credit-Scene-Cliffhanger von Legacy gewesen ist, dass eben diese große Geister-Containment-Falle da im Keller von diesem Feuerwehrhaus irgendwie plötzlich rot leuchtet. Und der Film deutet es ja auch immer irgendwie mal wieder so ein bisschen an. So, ich dachte wirklich, vor allen Dingen, weil es wird am Anfang des Films ja auch nochmal gesagt, oh, die Feuerwehrwache hier ist das Tor zur Geisterwelt. So, ich auch geil, ey. Machen wir das jetzt mal auf? So, landen die jetzt auf einmal in der Geisterwelt, damit man einfach mal irgendwie sagt, so, okay, wir probieren mal wirklich einen ganz, ganz anderen Ansatz. Aber dann wartest du irgendwie die ganze Zeit verzweifelt darauf, dass irgendwie mal was damit passiert.
Und erneut Amazing Spider-Man 2 Vergleiche, kann ich gleich 2 bringen. Einmal.
Ich möchte immer noch dazu sagen, dass ich The Amazing Spider-Man 2 sehr mag.
Ich hasse den.
Ich finde den ganz schrecklich.
Ich finde den ganz schrecklich. Und zwar, der hat auch diese hässliche Ästhetik, die alle Filme so aus dem Sony-Bereich haben, die sich wirklich anfühlen wie Studioprodukte. Mhm. Und da gibt es eine Szene, die für mich so seitdem Staple geworden ist, wenn ich Franchise kritisiere, und das also, ist der Franchise-Keller. Ja, der ja. Franchise-Keller, den gibt es bei Amazing Spider-Man 2, wo Harry Osborn, der ja eigentlich nur Osborn-Gesichtsherpes hat und das macht ihn zum Goblin, das war in dem Film, so denke ich mir nicht aus, und wenn du da runtergehst, dann sind da wirklich solche Schreine, wo Doc-Ock-Arme drin sind und Vulture-Flügel, damit wisst ihr, das gibt's auch alles und das kann's mal geben. Ja. Und das gibt's in Morbius mit Fledermäusen und das gibt's in Venom und hör mal auf mit dem Scheiß. Und das haben wir zum einen in der Ästhetik, in diesem scheiß Ghostbusters neuem Labor mit einem Charakter, der mir wirklich, wirklich nicht, also wirklich nicht mehr am Arsch vorbeigehen könnte. Und das Zweite, das fällt mir gerade...
Ich voll damit identifizieren, weil es endlich mal ein blonder Ghostbuster ist.
Yay! Egon ist in der Trickserie, Alter.
Ja, das war. Weiß. Und der die geilste Locke.
Aber die zweite Sache, die ich sagen wollte, die ist mir jetzt wirklich entfallen. Da muss ich echt nochmal in mich gehen, aber ihr könnt weiterreden erstmal. Sorry.
Ja, also im Endeffekt ist es ja verschenktes Potenzial definitiv, wenn man spannende Story-Elemente hinlegt und sagt, okay, Verbannungscontainer ist voll, und dir dann aber 5 Minuten später gesagt wird, ja, überhaupt kein Problem, weil wir haben im Aquarium dann viel größeren Verbannungscontainer reingebaut. Und das ist auch seltsam, dass man sich da selbst so ein Bein stellt und eine sehr konstruierte Geschichte versucht zu basteln, statt es einfach laufen zu lassen.
Oh, mir ist die zweite Referenz eingefallen.
Ja, du hast gedacht, hau rein.
Okay, also in Amazing Spider-Man 2 haben sie fundamental die Lore verändert von Peter Parker. Und zwar, er wurde ja zufällig von der Spinne gebissen, kennen wir ja alle. Aber in Amazing Spider-Man 2 finden wir heraus, dass er diesen Franchise-Keller sogar öffnen kann, weil er immer auserwählt war, Spider-Man zu sein, weil sein Vater irgendwie schon wusste, dass er Superblut haben wird und dass er da wie so ein Test... Es gibt also eine scheiß Szene, wo er sogar Aufnahmen von seinem Super-Secret-Agent-Vater findet. Das ist total zum Kotzen. Okay? Und das Gleiche macht dieser Film mit der Ghostbusters-Lore. Und zwar sagen sowohl Janine als auch Winston, es war nie ein Zufall, dass wir dieses alte Feuerhaus gekauft haben, weil das steht wortwörtlich im Grunde genommen über dem Höllenschlund von Buffy. Ja, so sagen sie es, ja. Und es war so krass der Zufall. Ihr wart, und erneut, ihr nehmt einen Satz von Egon, und zwar, this whole building needs to be condemned and exorcised. Und dann spricht er auch über die Nachbarschaft, die schon fast eine Militärzone ist. Er spricht über die Kriminalität und nicht über Geister. Mhm. Und dann rutscht Ray so eine Stange runter, sagt, they got a pole. Und dann,
das war's.
Wir nehmen's. Ja. Ja? Das ist der Gag. Das ist lustig. Nein. Egon hat probiert, euch eigentlich zu warnen, dass das der Eingang zur Hölle ist. Und ihr macht es. Das ist, da hört bei mir echt so.
Ja, aber wie gesagt, auch dieses, dass es irgendwie der Höllenschlund von
das
Buffy ist.
So
auch, ja, also erstmal ist es dumm.
Es ist unfassbar dumm.
Aber zweitens, dass, wenn sie es schon sagen und dann aber trotzdem irgendwie nichts draus machen, außer dass wir am Ende irgendwie mal so einen Skybeam bekommen, den 133., den wir schon in jedem zweiten Franchise irgendwie gesehen haben. Ich find's einfach schade. Und nochmal, auch was Stefan vorhin gesagt hat, ist vollkommen richtig so. Warum lässt du so Leute wie Podcast, wie Lucky nicht einfach raus? Warum?
Oder du machst sie zu richtigen Ghostbusters.
Ja, aber auch das so, also deren Geschichte war ja wirklich durch. Ich meine, selbst, dass sie irgendwie so ein bisschen der Love Interest von Trevor in Legacy sein sollte, das hat man ja auch nicht irgendwie groß ausgekostet. Und ich muss sogar sagen, auch wenn sich das super frevelhaft anhört, aber ich hätte jetzt auch in diesem Film keine Janine gebraucht, damit man irgendwie einfach nur nochmal sagt so, oh, Melnitz in Uniform. Oh.
Und erst recht, der einzige Clip von Melnitz im Trailer, der so ein wirklicher Throwback ist zum Alten, ist, wenn sie ans Telefon geht und mit ihrem super New Yorker Akzent, Ghostbusters, what do you want, ist nicht im Film. Also gut, ich brauche nicht noch einen Satz mehr, damit ich noch mehr weiß.
Aber
noch?
Member?
Ich meine, sie hat den Satz ja schon sagen dürfen in 2016, als sie eine Hotelrezeptionistin war und auch rangegangen ist, what do you want? Aber das war halt alles so der Punkt, wo ich mich auch gefragt habe, ihr habt Paul Rudd. Es ist mit Paul Rudd und mir, also der bringt mich schnell zum Lachen. Der muss nicht, ich lache nicht einmal. Und Walter Peck, warum ist Walter Peck in diesem Film? Habe ich auch gefragt, der war so richtig prominent im Trailer, der war der Voice-Over im Trailer. Dann siehst du ihn in dieser Szene und ich hätte nicht gedacht, dass sie am Ende das Ende von Police Academy 1 klauen mit ihm. Du weißt, was ich meine, aber Captain Harris und Walter Peck sind die gleiche Figur. Und ich, da sind wir angekommen. Und ich fand es traurig. Also, das hat ja auch einen gewissen Degradierungsfaktor. Wenn du beliebte Schauspieler nimmst und wie heißt der, William Mapotha oder irgendwie so, ist Walter Peck?
William Atherton.
Okay. Ja, ich war nah dran. Weinen wir einfach. Der hatte ja eine gewisse Präsenz und der hat so gerne Sleazy Arschloch in den 80s gespielt. Er war ja auch der Reporter in Die Hard. Aus irgendeinem Grund war er auch in Die Hard 2. Da versteht kein Mensch, warum er an Bord war, dieses Flugzeugs, aber okay. Und das war voll sein Typecasting. Er war das Arschloch, so ein Wiesel-Ekel. Und der war super in Ghostbusters 1, aber den hat man schon für 2 nicht zurückgebracht. Hat man Discount Water Pack dann genommen. Und jetzt bringt man den zurück, wirklich nur damit du mit dem Finger auf ihn zeigst, das ist doch Walter Peck.
Ja, ja.
Und was mir auch leid getan hat, ist Ernie Hudson, weil ich fand in Afterlife, der hatte gar nicht viele Szenen, aber Ernie Hudson war wirklich in Topform. Also ob er jetzt diesen Spruch raushaut, let's toast this muffin, das fand ich ziemlich cool, oder wenn es nochmal den Callback gibt mit sag ihr, dass du ein Gott bist. Mhm. Oder sogar sein Monolog am Ende in der Post-Credit-Scene, wo er doch mal beschreibt, so, Ray war das Herz und Egon the Brains und ich das Sex-Appeal, hat er echt gerockt. Wenn ich Ernie Hudson nicht aus Filmen wie The Crow kennen würde, wo er ein super quasi James Gordon spielt, und Ghostbusters 1 bis Legacy, ich würde denken, der kann nicht schauspielen, weil sein Material so scheiße war. Also der war wirklich nur da, um im Grunde genommen sich den Finger in den Rachen zu rammen und dann Exposition so richtig rauszukotzen, wie in 2016 dieser komische Luigi Mansion Geist. Mhm. Apropos Luigi Mansion. Also auch diese Nummer mit dem Geistmädchen. Also ich fand das ja so blöd, weil sie wurde eingeführt, du hast Phoebe in der Nähe des Central Parks vor einem Schachbrett. Und ich dachte, oh,
das Callback zu Legacy.
Ich fand es eine schöne Idee. Man hätte ihn nicht nochmal zeigen müssen, dachte ich mir. Aber so verbringt sie Zeit mit ihrem Großvater. Und dann taucht ein anderer Geist auf. Und es wundert die nicht mal. Und dann labert der Geist. Also, wann hat in Ghostbusters, nicht in der Trickserie, sondern in den regulären Filmen, und ich rede nicht von dämonischen Geistern oder Interdimensionen, einfach einer angefangen zu labern. Und die labert einfach. Und ich... Ich weiß nicht, es hat alles nicht funktioniert für mich. Sorry, ich bin echt frustriert.
Ja, wie gesagt, nee, also diese Geistermädchen-Nummer, finde ich, hätte funktioniert, wenn man da den Fokus drauf gelegt hätte, um halt einfach zu sagen, okay, sie lernt jetzt die Welt der Geister irgendwie mehr kennen. Aber so war das für mich halt auch alles, es ist zu viel.
Im Endeffekt hätte wahrscheinlich jede Storyline oder viele Storylines gut funktioniert, wenn man den Fokus darauf
legt. Genau, ein einzelner Film. Ja. Was sagst du eigentlich dazu? Das interessiert mich wirklich. Was sagst du dazu, dass Ray Parker Juniors Musikvideo jetzt Kanon ist in der Welt von Ghostbusters? Ist das nicht blöd?
Weiß ich nicht. Finde ich eigentlich tatsächlich...
Das ist mir ehrlich gesagt so scheißegal. Ob die das da jetzt reinpacken oder nicht, ist so
wumpe. Aber wir wissen ja im Endeffekt, dass die Ghostbuster auch in dieser Welt abgefeiert wurden. Dementsprechend kann es schon gehen, dass sie einen eigenen Theme-Song dann da hatten. Was halt nicht passt, ist, dass zwischendurch immer wieder vergessen worden ist, dass es Geister überhaupt gab.
Das fand ich an Ghostbusters 2 so blöd.
Ja. Ich finde, sie übertreiben es mit diesem Meta-Zeug, wenn sie dann anfangen, auch noch die alten Werbeclips für die Spielsachen reinzupacken.
Ich aber okay.
So, weil, wo ich mir auch denke, so, und dann, aber, weil so machst du sie halt wirklich zu so einem krassen Phänomen, und dann ist es halt noch merkwürdiger, dass sich dann irgendwann kein Schwein mehr an diese Geisterjäger erinnert.
Ich war mir damals, als ich Ghostbusters Afterlife gesehen habe, nicht sicher, ob Teil 2 auch geradconnt ist. Ich war nie wirklich sicher. Ich dachte so, ist es eine Welt, in der nur Teil 1 passiert ist?
Nee.
Ich war mir nicht sicher. Der einzige Verweis auf Ghostbusters 2 war Rays Okkultladen. Mhm. Aber sonst, keine Ahnung, aber die haben dann immer nur Clips gezeigt von New York damals mit Gozer und so weiter. Also auch diese YouTube-Sachen. Da habe ich mir, okay, ist Ghostbusters 2 passiert? Und ja, nach dem Film kann man sagen, ist er. Das heißt, New York hat gesehen, wie ein gigantischer Marshmallow-Man erst durchgelatscht ist, dann eine gigantische Freiheitsstatue, hat trotzdem alles vergessen.
Ja. Das ist ja im Endeffekt, das macht es halt in jedem Film so blöd, das ist quasi wie eine kollektive Blödheit, die immer wieder einsetzt und alle Leute vergessen es einfach, was vor 30 Jahren gewesen ist. Und das hast du in diesem Film hier auch wieder mit dem Bürgermeister, der dann halt auch weiterhin behauptet, das wäre fauler Hokuspokus oder alles gar nicht so wichtig. Und
erst recht, Walter Peck hat selber gesehen.
Natürlich.
Das ist halt auch noch das Ding. Ja. Also und dass der auch.
Das ist wie mit Scully. Sie hat so viel schon gesehen und trotzdem sitzt sie jedes Mal vor Mulder und sagt, nein, das kann man wissenschaftlich erklären.
Und ich finde, dafür, dass man, guck mal, mit dem Cast, ich finde gar nicht, wenn man jetzt die ganz neuen rausnimmt, also den Lars oder hier Kumar Nanjiani, ungefähr so heißt er, also und Geistmädchen rausnimmt, sondern wir haben einfach die Alten und die Neuen. Ey, da schreibt sich ein schöner Film und da schreiben sich richtig viele Dynamiken. Aber wir haben richtig random Dynamiken, die niemanden interessieren. Wie zum Beispiel, was interessiert mich, wie ein Walter Peck auf einen Paul Rudd reagiert? Mich interessiert eher ein Walter Peck, der nochmal Bill Murray sieht, weil zwischen denen gibt es eine Rivalität, zwischen den beiden anderen überhaupt nicht, weißt du? Mich interessiert es zu sehen, wie ältere Ghostbusters mit der jungen Generation irgendwie grooven oder wie die junge Generation einfach mal untereinander groovt. Aber davon haben wir einfach überhaupt nichts. Mhm. Und das wäre alles okay. Dann, also wenn wir wirklich da angekommen sind, dann bring mich zum Lachen. Mach auch nicht. Okay, dann gruselt mich. Macht er auch nicht. Und das ist halt so das Ding. Der Film ist nichts Ganzes und nichts Halbes und er ist einfach. Und das ist fast die größte Sünde, die ein Film sein kann. Er kam mir auch irgendwie ein bisschen vor, Marco, mein Podcast-Partner, hat ja mal so ein Video gemacht, wo er richtig hart mit Infinity War abgerechnet hat, obwohl ich den mochte. Aber er meinte, da gibt's keine Charakterentwicklung und eigentlich ist es ja nur dafür da, um dann Money-Shots zu haben, dass alle Superhelden mal ganz super kämpfen. Aber es gibt ja zumindest Thanos, den finde ich interessant, ja. Aber hier, das, finde ich, trifft auf Ghostbusters Frozen Empire zu. Weil, soll das ein Actionfilm sein? Weil die Figuren selber sind nicht interessant. Es gibt keine Dynamik. Die sind da, weil wir kennen die ja. Und am Ende gibt es dann halt Money Shots, wo die alle da sind, damit es ein episches Finale gibt. Aber Ghostbusters hat nie epische Sachen.
Ja, ich finde, worüber wir auch noch gar nicht gesprochen haben, so richtig ist halt dieser Garaka, dieser komische Dämon.
Du meinst Steppenwolf aus Eis.
Ja, so, weil ich fand den zum Beispiel auch wahnsinnig langweilig und wenn ich noch überlege, wie gut man eigentlich diese Mythologie in Legacy nochmal aufgebaut, obwohl man eine Figur mit Gozer benutzt, die wir ja eigentlich schon mal kennen, das ist ja wirklich einfach nur nochmal recycelt gewesen, macht man ja so, dass Egon ja da diesen komischen Tempel da in dieser Mine gefunden hat und herausgefunden hat, okay, das geht immer nach bestimmten Jahren und dann muss ich das hier irgendwie aufhalten. So dieser Garaka-Typ, dann haben wir da irgend so ein komische MacGuffin-Kugel und Patton Oswalt taucht zwischendurch kurz so als so Sprachwissenschaftler auf, der irgendwie eine so eine komische Nachricht hört, wo du nichts hören kannst und oh ja, das ist altsumerisch, ja, das kenne ich noch ganz gut, ja, das ist das und das. So, ich fand so dieser ganze Weg, wie man dann zu diesem großen Dämon, der die neue Eiszeit hervorrufen soll, dahin gelangt. Ich fand das super langweilig. Dann, ich weiß auch nicht, die Trailer-Kampagne zu Frozen Empire war halt auch einfach mistig, weil sie dir die ganze Zeit suggeriert, okay, es ist so The Day After Tomorrow mit Ghostbusters und wir sind irgendwie jetzt in einem zugeeisten New York und da müssen die jetzt irgendwie kämpfen. Was ihr im Trailer seht, sind die letzten 15, 20 Minuten. 20 Minuten.
Ja, und der Trailer ist ja sogar so ein richtiger Throwback zu 90s, 80s Film, also Jaws auf jeden Fall, wenn du da siehst, die sind am Strand und da passiert was. Dazu so ein cooler Sommersong, Cruel Summer, das ist Karate Kid, aber gleichzeitig, der Song wird unterbrochen von quasi einer Explosion, Die Hard 3. Also so alles mit drin, um dir zu sagen, das ist ein Film, der wirklich das Zeitalter trifft, was tut er überhaupt nicht. Und zu den Geistern, das ist auch der letzte Punkt, den ich habe. In Afterlife hat man ja diese Terror Dogs zurückgebracht und Gozer und Jason Reitman und Co., die waren richtig stolz drauf, dass die alles fast praktisch gemacht haben, außer diese Mini-Marshmallow-Kerlchens. Und das sah halt auch cool aus. Und dieser, wie heißt der, Garakas?
Garaka
sieht halt wirklich aus wie generische Scheiße Nummer 38.
Fand die den wirklich
fand
so
den
schlimm?
Fand den so scheiße. Ja, und
fand ich tatsächlich ganz nett.
Und eine Frage an euch. Wieso haben wir nochmal diese Marshmallow-Dinger diesmal drin? Also wirklich, die ergeben ja gar keinen Sinn. Das ist doch eine Manifestation von Gozer. Ich fand schon komisch, dass die im zweiten Teil dabei waren. Aber jetzt wird einfach gesagt, die vermehren sich wie die Karnickel.
Die sind Kakerlaken. Die sind genau. Wie Kakerlaken im Endeffekt. Und sind die einmal irgendwo eingesteppt, kriegst du die nicht mehr weg.
Ja.
Das ist außerdem so. Merchandise.
Ja.
Genau. Weil die sind knuffig, die sind niedlich.
Auch sie funktionieren auch ein bisschen, muss ich sagen.
Ja, das gebe ich dir auch. Also ich finde die Szene, es gibt eine Szene, wo diese kleinen Marshmallows auf etwas reagieren. Und die fand ich lustig. Und so blöder Fanservice das auch ist, Slimer war wundervoll animiert, sah echt toll aus. Er hatte richtig schön auch Texture und hätte man nicht mal im Trailer zeigen müssen, weil es war eine schöne Szene. Und jetzt bin ich fertig.
Die hatten aber Puppenspieler auf jeden Fall mit dabei. Also ich glaube, dass einige Effekte praktisch gemacht worden sind.
Und Slimer ein bisschen auf jeden
genau,
Fall.
Genau, richtig. Und dann noch so ein Shine-Glow irgendwie übergesetzt bekommen haben.
Ja, es gibt ja auch in diesem Wissenschaftsding da, gibt es ja auch noch dieses... Das sah aus wie so eine kleine wandelnde Melone. Ja. Das ist ja definitiv auch, denke ich mal, eine Puppe irgendwie gewesen, die man einfach jetzt so dann animiert hat. Und
die
so.
Hände von Garaka beispielsweise auch. Also die würden, glaube ich,
ja,
auch praktische Effekte
gesagt,
gewesen sein.
Ich fand den vom Design her furchtbar langweilig mit diesen Hörnern. Und das sah so unspektakulär aus. Und dann fand ich halt auch, okay, jetzt wird den ganzen Film über gesagt, boah, der ist super krass, der ist super gefährlich. Und am Ende des Tages machen die Ghostbusters das Gleiche, was sie immer irgendwie machen. So, es gibt keinen Punkt, wo man sagt, so, okay, jetzt müssen sie mal ein bisschen über das hinausgehen, was sie normalerweise machen, weil das ist jetzt ja noch ein viel krasserer Schurke als das, was wir vorher bekämpft haben. Und das fand ich dann so langweilig. Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, ihr kopiert jetzt gerade in diesem Finale fast 1:1 das Finale aus Legacy. Also sowohl, dass dann nochmal irgendwie diese Marshmallow-Männchen da irgendwie so ein bisschen für Stress sorgen, dass sie dann wieder irgendwie gemeinsam da losschießen. Ich fand's
Podcast
einfach...
Podcast im Auto.
Ich fand's einfach irgendwie langweilig denn gemacht, so, weil genau das gleiche Finale habe ich in besser im Film davor gesehen. Und das fand ich einfach so... Ja.
Ich war wirklich traurig, weil das Problem ist, bei 2016 Ghostbusters bin ich echt mit hart gedämpften Erwartungen reingegangen, weil es ist auch ein krasses Risiko, sowas zu nehmen wie einen der ikonischsten Filme ever wie Ghostbusters und ein quasi Remake draus zu machen. Ich finde, es kann nur in die Hose gehen und erneut, es hat nichts damit zu tun, dass es jetzt Frauen sind, auch wenn die jetzt gesagt hätten, es sind Adam Sandler, Seth Rogen und was weiß ich, welche Comedians zu der Zeit, wäre für mich auch furchtbar gewesen. Aber nach Afterlife war wirklich meine Liebe, mein Goodwill und alles da und ich so geil und jetzt ein neuer Geist, super. Und ich kann nicht sagen, wie enttäuscht ich bin. Also es ist für mich wahrscheinlich die Enttäuschung des Jahres. Nicht der schlechteste Film, aber die Enttäuschung des Jahres. Was alles möglich gewesen wäre und das macht ihr. Also wirklich das. Mhm. Das ist so, wie lange saßt ihr an dem Drehbuch? Ja. Nachmittag?
Das verstehe ich aber. Also tatsächlich ist es dieses, was möglich gewesen wäre noch, beziehungsweise was man alles darin entdeckt und sich denkt, das sind noch tolle Ansätze, die ihr habt. Warum seid ihr jetzt diesen Weg gegangen? Warum hängt ihr oder versucht schon ein Franchise aufzubauen, irgendwo im Hintergrund, das dann vielleicht etliche Spin-Offs noch bekommen kann, wenn der noch erfolgreich ist? Weil das ist das, was Marvel halt seit Jahren kaputt macht.
Ja.
Und man dachte eigentlich nicht, dass die Ghostbusters so krass auf dieses Franchise-Ding aufspringen würden. Und du hast schon recht, dieses Ghost-Corp-Ding am Anfang, das macht einen so ein bisschen skeptisch. Und leider wird man zumindest darin dann halt bestätigt.
Ja, also und in Afterlife war das da, ich so, bitte nicht. Ich weiß noch, das war die erste Szene, Ghost-Corp, ich so, aber der Rest des Films war so charmant, so schön, so in sich geschlossen, so privat und gleichzeitig so liebevoll, dass ich total dieses Logo vergessen habe. Und Frozen Empire ist das, was ich Angst hatte, ein bisschen, was Afterlife hätte sein können. Weil das ist der erste Film, je länger ich drüber nachdenke, was war die Existenzberechtigung für Afterlife? Das war die Staffelübergabe sowohl von einem Vater an einen Sohn, als auch der Ghostbuster an eine jüngere Generation. Und dass die auch noch einmal aufeinander treffen und man sich verabschiedet von einem der originalen Ghostbusters. Und das auf eine sehr, sehr, sehr charmante Art und Weise, die ja wirklich selbst mein sarkastisches Arschlochherz so berührt haben, dass da eine Träne runtergerollt ist, eine. Und Frozen Empire, was ist der Grund dieses Films? Ein Franchise zu machen. Und ist alles. Also der existiert wirklich nur, und das ist doch so Failure 101, das ist doch das, was wir überall hassen. Also das ist dieses spiderlose Spider-Universum ist das gleiche. Das ist Madame Web, das ist Morbius, das ist
Das ist
Katana, she's got my back.
Ja, aber das ist allgemein, das ist auch bei Terminator so. Das sind so, die Ghostbusters sind für mich nie etwas gewesen, wo ich jetzt sage, okay, da brauche ich irgendwie ein Franchise von. So, das Einzige, wo ich sagen würde, okay, vielleicht macht ihr nochmal irgendwie eine geile Animationsserie, irgendwie so.
Wir wissen ja, dass ganz viele Serien, also dass im Hintergrund ganz viel geplant wird, ein Animationsfilm geplant wird, ja, eine neue Netflix-Serie, Animation, wer weiß, was da noch alles irgendwie im Hintergrund schon.
Ja, aber das sollte man nicht im Film spüren.
Nein,
also weißt du, ein guter Film sollte einfach so gut sein, dass du danach Hunger hast und sagst, ich will mehr aus dieser Welt. Aber ein Film sollte keine, wie lange geht der Film? 2 Stunden?
2 Stunden.
Eine 2 Stunden Werbung sein. Und das war der Film. Für mich war dieser Film ein 2 Stunden Werbeclip. Und damit hat er wirklich das erste Mal seit 2016 alles verspielt für mich, was Ghostbusters ausmacht. Er war nicht mehr charmant. Es gab keinen Wortwitz. Es gab keinen trockenen Humor. Es gab keinen coolen Mix aus so spooky, adventurous mit cooler Dynamik von Figuren. Es war einfach alles weg und der hat probiert, mich zu verarschen, indem er mir immer wieder Charaktere zeigt, die ich ja sonst echt gerne mag, oder Slimer, den ich ganz gerne mag und so weiter und so fort. Aber irgendwann bin ich wach geworden. Ich so, nein, ich sehe die Puppen, ich sehe die Hände, weißt du, des Puppenspiels und deswegen kann ich das nicht mehr genießen. Dabei bleibe ich dabei, die ersten 15, 20 Minuten des Films voll ins Schwarze getroffen, voll cool. Sowohl der Prolog als auch diese erste Geisterjagd durch New York City. Das ist schön. Danach kann ich echt kaum noch was Gutes sagen.
Um vielleicht nochmal zum Oberbösewicht zurückzukommen. Mich stört es übrigens mit diesem Artefakt überhaupt nicht, dass dann irgendwie mystisch erstmal besprochen wird und dann irgendeine Wirkung auf die Geister hat. Weil das ist gefühlt jede Real Ghostbusters-Folge
immer. Das finde ich auch nicht schlimm.
Ein kryptisches Artefakt, das macht dann eine ganze Zeit lang nichts. Ja. Dann auch in den Filmen, diesen Oberbösewicht sieht man gefühlt immer nur im großen Finale.
Das ist ja auch vollkommen okay. Das ist auch okay. Aber ich finde, der Weg dahin geht über so viele Stolpersteine. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon zu Genüge gesagt, irgendwie, dass wir halt einfach 1000 Filme in einem Film haben.
Ja. Darf ich eine Frage stellen?
Nee.
Okay. Gibt es hier sowas wie einen kleinen Spoiler-Part?
Nö, wieso?
Okay, ja, du. Dann ist egal. Aber wie gesagt, was
ihr. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles gesagt, was man sagen kann.
Also der Oberbösewicht wird besiegt.
Ja, ja. Nein.
Und es gibt eine Mid-Credit-Scene, die aber nur ein reiner Gag ist. Ja. Es gibt keine Post-Credit-Scene.
Die habe ich übrigens wieder vergessen. Wir haben probiert, uns im Podcast daran zu erinnern. Ich weiß gar nicht, was das
war. Ich kann dir danach erzählen, was es war. Die war halt, es geht nochmal um die Marshmallow-Männchen.
Ja, genau. Wir haben
schon. Ach so, ja, jetzt weiß ich es. Aber nein, ich wollte ganz kurz nur auf die Rolle von Mr. Eternals ansprechen, weil da ist was selbst für Ghostbusters-Verhältnisse so bescheuert albern drüber war, wenn es darum geht, wie der mit reinpasst in die Welt des Bad Guys.
Also, ja, das fand ich auch.
Im finalen Akt hat mich das an eine Videospielverfilmung erinnert. Das ist alles, was ich sage, ich kann die Videospielverfilmung.
Ich wollte gerade sagen, die Videospielverfilmung
hat mich hart an den neuen Mortal Kombat Film erinnert und den Endfight zwischen 2 Ninja-Charakteren. Hm. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Ich dachte mir, ist nicht euer fucking.
Ja, das fand ich auch. Also,
get over here! Ja, hat doch gefehlt.
Ja. Weiß auch nicht. Also, das, ja. Das,
nee. Also, da dachte ich, das war echt der Punkt. Es gibt immer diesen einen Tropfen, der so bescheuert ist, dass es wie eine Schelle ist, die ich ins Gesicht kriege und ich bin ganz kurz raus aus der gesamten Immersion. Ich Was habe ich für Frösche geleckt?
Ich war aber bei dem Film nie wirklich drin in der Immersion.
Ich wollte es die ganze Zeit sein.
Weil ich mich wirklich irgendwie so nach einer halben Stunde auf meinem Sitz irgendwie hin und her gedreht, weil ich dachte, okay, passiert auch noch
dafür
mal irgendwas?
Dafür ist dir aber gar nicht aufgefallen, wie brutal ich aus der Nase geblutet habe.
Das ist auch super wichtig, dass du das hier jetzt nochmal erwähnst, dass du aus der Nase geblutet hast, während du Ghostbusters geguckt hast. Es war bestimmt Gozer, der aus dir rauskommen wollte, um diesen Film zu vernichten.
Wahrscheinlich.
Es war dein Gehirn, das nicht mehr verarbeitet.
Ja, es ging nicht mehr, als ich das Sachen gesehen habe. Aber gleichzeitig beneide dich voll, weil ich will den ja auch mögen. Also ich wollte den richtig hart mögen.
Genau, ich wollte das, also selbst für mich ist es ja eine kleine Enttäuschung, weil ich bei Ghostbusters immer etwas erwarte, was mein Herz aufgehen lässt, wo ich gern nochmal reingehe und sage, ja, den gucke ich noch 2-3 Mal, habe richtig Bock drauf, irgendwie auch meinen Freunden zu zeigen und so weiter. Und es gibt für mich auch hier wieder Szenen, die einfach so nostalgisch, so fucking nostalgisch, dass ich, also wenn das erste Mal die Sirene in New York wieder angeht, oh Gott, das ist wirklich, das hatte ich zum letzten Mal, als ich die Enterprise im Abrams Reboot damals gesehen habe, da dachte ich, da hatte ich auch eine kleine Träne so im Auge.
Und die hatten damals in Abrams noch diesen ziemlich geilen Score von Michael Giacchino. Das war
toll. Ey.
Diese Musik, man kann von diesem Film halten, aber dieser Giacchino-Score für die Enterprise.
Ja, richtig gut.
Oh mein Gott. Weißt du was? Sobald der Podcast zu Ende ist, höre ich mir das an.
Ja, ganz genau. Und ich bin halt nach diesem Film rausgegangen und ich mochte diese einzelnen Elemente, das war schon irgendwie alles okay, aber es ist auch nichts richtig Begeisterndes, nichts, wo ich so gesagt hätte, das fühlt sich jetzt hundertprozentig wie ein runder Film an. Und diese Kritikpunkte mit der Franchisierung, die hatte ich definitiv auch, also, aber ich kann zumindest mit den Einzelelementen mehr anfangen und ich glaube auch mit dem Feuerbändiger, den fand ich nämlich doch schon.
Oh, jetzt habe ich es doch gesagt.
Ja, natürlich ist das Feuerbändiger.
Aber ganz kurz, wenn wir so weit sind, wie doof ist es, dass sogar wieder gefragt wird, are you the Firemaster? Da wollte ich wirklich im Strahl kotzen. Da wollte ich so hart im Strahl kotzen. Also.
Ja gut, wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht zu sehr ins Spoilerlastige gehen, so, das ist. Am Ende ist das ja alles nur unsere Meinung. Guckt ihn euch gerne an, wenn ihr irgendwie Ghostbusters-Fans seid. Aber zumindest zwei in dieser Runde werden ihn euch nicht empfehlen können. Was uns zum Fazit bringt, Stefan, du hast ja auch die Filmstarts-Kritik geschrieben.
Genau. Ich gebe 3 von 5, wohlwollende 3 von 5. Ich sage, man kann damit Spaß haben. Man sollte sich jetzt nicht auf einen der besten Ghostbusters überhaupt einstellen. Man sollte sich wirklich auf ein Stückwerk einstellen. Wenn man mit diesen einzelnen Episoden denen was abgewinnen kann, dann ist es durchaus ein unterhaltsamer Film. Trotzdem zu voll.
Bastard makes me feel good. Ja. Aber diesmal leider nur 1,5 Sterne.
Ja, ich bin auch bei, glaube ich, 1,5 so. Also. Und das ist eigentlich mehr so, okay, es sind halt alle Figuren da, die ich irgendwie kenne und mag und das ist irgendwie...
Es tut noch mehr weh.
Ja, also, irgendwie ist es
das tut deswegen noch mehr weh als 2016, weißt du? Weil 2016 war so, wie gesagt, so ein epischer Fail, dass ich den ja schon fast... Ich grapsch da jemanden an der Schulter, sag, guck dir das an. Das wirst du nicht glauben, wie schlimm das ist. Und dann lachen die, wow, der hat sich die Augen zugehalten, weil es zu laut war. Das war wirklich im Film. Und das hier ist so, alle Puzzleteile sind da, aber die haben nicht das Bild auf der Box gemacht, sondern haben die übereinander gestapelt und es dann doch umgeworfen.
Ja.
So.
Ja, also, ja. Ja, es ist schade. Also für mich auch definitiv eine große Enttäuschung. Ja, ist halt so, ne? Passiert. Nächste Woche reden wir über einen viel tolleren Film. Wahrscheinlich nicht.
Was ist nächste Woche? Weißt du schon?
Oh ja, ich weiß es auch.
Weiß ich das? Oh, darf man sagen?
Darf man sagen, ja. Ein Film, den du nicht in der Presseverführung sehen
kannst.
Oh
mein Gott.
Nächste Woche reden wir über das erste, wahrscheinlich erste Fuck You Goethe Spin-off.
Oh mein
Chantal
Gott.
Chantal im Märchenland.
Ich habe jetzt den neuen Trailer noch gesehen. Also
ich habe den noch nicht gesehen, aber ich werde ihn mir noch angucken.
Den Teaser gab es ja irgendwie vor einem Monat.
Ja,
und ich war jetzt vor ein paar Tagen noch mal im Kino und habe Dune noch mal gesehen. Und da habe ich das erste Mal den langen, vollen Trailer gesehen.
Der ist auch irgendwie so 3 Minuten 45
Alter.
Lang oder so. Ne?
Ist der genauso episch wie Dune 2?
Ja, also es ist auch bildgewaltig. Ist halt,
die Musik von Hans Zimmer
ist
fantastisch.
Wirklich. Also es ist... Ey, Sebastian, den Trailer, den zwinge ich dich gleich zu gucken. Das ist, ich konnte es, Alter.
Na, ich bin schon sehr gespannt. Also wir haben ja jetzt am nächsten Montag ist hier die Pressevorführung. Ich habe schon ein bisschen Angst. So, also muss ich echt.
Ich würde gerne mit dir reingehen. Es ist so schade, dass ich da im Urlaub bin, weil es bedeutet, ich muss den jetzt in meiner Privatsphäre nochmal gucken, um ein Video zu machen. Und das ist echt scheiße.
Also ich bin sehr gespannt. Aber ich gehe mal davon aus, dass das ja trotzdem wieder so ein Film sein wird, der schon
für
deutsche Verhältnisse wirklich richtig abräumen wird.
Der wird auch wieder gefördert worden sein. Der hat Filmförderung.
Hundertprozentig, klar. Na gut, ja, also ihr könnt euch Montag noch auf den Podcast zu Dream Scenario freuen, den neuen Film mit Nick Cage, weil den hatten wir eigentlich für diese Woche aufgenommen, aber ich glaube, dann gab es wieder irgendwelche Verschiebungen und wir hatten den Film schon aufgezeichnet und dann kam auch Ghostbusters. Da dachten wir noch, das wird ein toller Film, über den wir unbedingt reden müssen. Jetzt hätten wir auch einfach Dream Scenario reinpacken können, aber okay, dann kriegt ihr nächste Woche sogar zwei Podcasts, ist doch auch ganz nett.
Toll.
Ich war so heiß auf Ghostbusters.
Ja, wer war es nicht?
Ich bin richtig traurig.
Wenn die neue Animationsserie gut wird, dann ist alles vergessen. Es soll eine kommen, ja. Naja.
Warten wir erst mal ab, wie Frozen Empire so ankommt, weil...
Ich habe nur die ersten Kritiken jetzt gesehen, die waren jetzt nicht so gut, also jetzt gerade, aber ist jetzt scheißegal, was zählt, ist das Box-Office.
Genau.
So. Ja, na klar.
Aber ey, das kann ich abschließend noch sagen, so sehr ich den nicht mochte, mit Jason Reitman wirklich im Regiestuhl und einer ausgearbeiteten Story, ich bin nicht abgeneigt zu einer Fortsetzung. Ich bin gar nicht abgeneigt zu einem dritten Teil in dieser neuen Kontinuität, weil ich ja gesehen habe, wie toll es eigentlich sein kann mit Afterlife. Und das ist das, was er für mich über 2016 hat. Weil wenn 2016 jemand gesagt hätte, mach eine Fortsetzung, hätte ich gesagt, was
aber ich meine, das ist ja auch das Einfache, weil du jetzt nicht irgendwie so eine zusammenhängende Story hast. Du machst einfach den nächsten Film, dann haben wir einen neuen krassen Geister, Gott, hast du nicht gesehen und das funktioniert so, ne, solange du auch noch irgendwie...
Wärst du denn immer noch offen jetzt für eine Fortsetzung, oder?
Boah, weiß ich nicht, also das müsste schon wirklich sehr, sehr gut sein.
Ich bin hart offen dafür, für mich ist es einfach wie
Jason Reitman hat ja weiter Interesse an diesem Franchise, also hat er erst vor kurzem einen Kurzfilm wieder rausgebracht.
Machen, genau.
Ja, natürlich, also dementsprechend vollkommen verständlich. Er hat das Drehbuch mitgeschrieben, vor kurzem einen Ghostbusters Kurzfilm gedreht, also
Bastem
ja,
makes
ja,
him feel good.
Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin mittlerweile auch an so einem Punkt, so, also ich mag die Ghostbusters, aber ich muss es jetzt auch nicht so ausgeschlachtet sehen.
Aber wir müssen doch noch sehen, wie Louis Tully zurückkehrt.
Ja, ich weiß im Augenblick so alles, auch sowas jetzt hier mit The Crow, dass das irgendwie zu einem Remake wird.
Oh, das ist
ein
ganz sensibles Thema.
Also wenn ihr das heute hört, dann kommt ja auch irgendwie das Remake zu Roadhouse mit Jake Gyllenhaal auf Amazon Prime.
Roadhouse.
Und ich habe jetzt vor kurzem nochmal den alten geguckt. Der alte ist fantastisch.
Der ist super.
Ich liebe den. Der ist so crazy 80s over the top mit Monster Trucks und Explosionen und hast du nicht gesehen. Und das jetzt, ich weiß nicht.
Und übrigens, apropos Geister, also dieser Podcast, wann kommt der?
Am Donnerstag.
Am
Morgen.
Es ist möglich, dass dann schon ein Trailer draußen ist zu einem anderen Geist, der zurückgekehrt ist aus den 80ern.
Huibu?
Ja! Nein, aber Beetlejuice 2.
Beetlejuice.
Also Tim Burton meinte, der Trailer kommt diese Woche.
Ja. Naja, mal gucken. Es wird ja auch noch wahrscheinlich den Trailer zu Alien Romulus diese Woche geben.
Was? Oh, ich habe mir eine tolle Woche für den Urlaub ausgesucht.
Ja, naja, gut, selbst wenn du keinen Urlaub gehabt hättest, wäre es irgendwann nicht mehr möglich gewesen, dazu irgendwie was zu machen, weil es ist halt einfach ein bisschen zu viel.
Ja,
aber gut, das führt jetzt hier auch alles zu weit. Stefan, vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
Sehr gerne.
Yves, ebenfalls. Und Grüße, dann geht natürlich raus an euch da draußen, die ihr Woche für Woche einschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns bei Apple Podcasts, bei Spotify, schreibt Kommentare oder schickt uns eine Mail an leinwandliebe@filmstadt.de. Schreibt uns, wie ihr die Ghostbusters findet, wie ihr Frozen Empire fandet, falls ihr ihn schon gesehen habt. Und wie gesagt, nächste Woche kriegt ihr gleich zwei Podcasts inklusive Chantal im Märchenland. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.